Servus, Jörg.
Hallo, Hardy.
Jörg, wir haben ja, als die Retro Gamer 224, ich glaube, sie war schon im Handel, eine Podcast-Aufnahme gemacht und haben ein bisschen hinter die Kulissen geblickt bei Retro Gamer und haben da schon gesagt, das ist doch eigentlich ein Format, das wir fortsetzen könnten. Und das machen wir jetzt dann direkt pünktlich zum Release, zum Kiosk-Release von Retro Gamer 324. Setzen wir uns also heute am Freitag, dem 17.05. zusammen und sprechen einfach mal ein bisschen durch, was die letzten Monate so passiert ist und was Heft und Webseite so zu bieten haben.
Ja, gerne.
Also du schreibst ja auch fleißig deine Newsletter, in denen du ja auch immer über den aktuellen Stand informierst. Ich würde da heute gerne aber ein bisschen links und rechts davon ein bisschen gucken, die neuen Rubriken ein bisschen ausleuchten, die wir jetzt mit der 224 eingeführt haben. Es hat sich ja der Autorenstamm auch wieder erweitert.
Genau.
Da können wir ein bisschen drüber sprechen, wie das Feedback so ausgefallen ist und wie gesagt auch, was die Webseite so zu bieten hat. Und wollen wir vielleicht mit der Webseite einfach mal einsteigen, Jörg?
Ja, klar. Die retro-gamer.de ist das.
Das ist natürlich auch in den Shownotes auf unserer wunderschönen Homepage www.nerdweltenpodcast.de verlinkt, damit ihr da auch gut drauf finden könnt. Für die Homepage von Retro Gamer, du hast es gerade gesagt, retro-gamer.de, haben wir weiterhin die Retro-Joysticks vom Christian Wenk. Und jetzt lass mich mal gucken, bei welchem sind wir denn da aktuell?
Ja, ich weiß es, aber schau ruhig mal.
Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, und ich fürchte, das wird, egal wann diese Folge online geht, schon wieder geupdatet sein, ist es noch die Nummer 18.
Ja, aber ich habe gestern Abend vom Christian eine E-Mail bekommen, ja, wegen Pfingstwochenende, er hat jetzt einfach mal 2 gemacht, so auf Vorrat, da habe ich zurückgeschrieben, dann haben wir jetzt, glaube ich, 4 schon auf Vorrat, weil wir erst bei 18 sind, daher wusste ich das auch. Genau, das haben wir, und ich finde die immer echt schön geschrieben, das sind so Mini-Essays, und ich kenne auch gar nicht mehr alle. Also die ersten paar habe ich alle gekannt. Das war aber auch so ein absolutes Best-of, so Competition Pro und CX40 und was es halt so gab. Der Commodore Choice, dieses hässliche Teil. Und mittlerweile wird es so für mich zumindest schon ein bisschen obskurer teilweise.
Ja. Ja, das finde ich auch. Ich denke mir da ganz oft, okay, diesen und jenen habe ich vielleicht mal gesehen und diesen und jenen hätte ich lieber in den dunkelsten Gassen meines Gedächtnisses verborgen gelassen. Aber ich finde, das große Highlight sind ja immer die tollen Bilder, die er dazu macht.
Ja, die sind ganz toll.
Also da werden diese Joysticks wirklich auch immer echt schön in Szene gesetzt. Und apropos, in der aktuellen Printausgabe hat er ja auch ein Joystick mit reingebracht, eine Seite.
Ja, das war so mein Vorschlag. Das war auch ehrlich gesagt so ein bisschen für ihn gedacht, dass er nicht nur in Anführungszeichen auf der Webseite ist. Und ich wollte ein bisschen mehr Hardware reinbringen und darum hat er eine Seite für den Competition Pro bekommen. Geschrieben habe ich die Seite dann eher selbst, muss ich sagen, aber die Bilder waren natürlich super. Da konnten wir halt auch ein bisschen die verschiedensten Varianten bringen. Allerdings, also nicht alle, weiß man ja, den Competition Pro, den gab es ja in einem guten Dutzend Varianten schon rein, so optisch und dann auch noch von den alten neunpoligen mit Adapter für den, oh Gott, Spektrum, glaube ich, über dann später diesen PC-Interface-Port bis hin dann zu USB für heutige Geräte. Also da gab es wirklich zig Varianten. Und darum war das sehr gut geeignet. Ich weiß es noch nicht, ob wir es auch im nächsten Heft wieder bringen, aber eigentlich gefällt mir die Seite sehr gut.
Das ist ja eh auch was ich jetzt in den ersten Social-Media-Kommentaren so mitbekommen habe, weil die Abonnenten natürlich das Heft ein bisschen eher bekommen haben, dass die Leute von diesen Technikseiten, die wir jetzt neu mit reingenommen haben, wirklich schwer angetan sind. Mhm. Also seien es jetzt die Joysticks oder die anderen zwei Seiten, die wir gemacht haben, da hast du über den V400 Mini einen Test geschrieben. Und den hatten wir ja auch auf der Homepage in einem...
Genau, als Video, wo wir beide uns davor gesetzt haben, aber der war ja eher von dir, muss man sagen, ehrlicherweise. Also du hattest die Zeit investiert, ich habe mich dazugesetzt und meine Anspielerfahrungen beigetragen. Und für den Test habe ich mir halt nochmal genauer angeschaut. Und was mich wirklich fertig macht, ist, dass Ende April, als ich den Test dann abgegeben habe und nochmal geguckt habe, oder Anfang, ich glaube, war es sogar schon 1. Mai, dass immer noch das Mule nicht funktioniert. Sie haben zwar einen Workaround mittlerweile gemacht, du kannst dir quasi eine andere Funktion downloaden von der Webseite. Also mit Sie meine ich Retro Games, von denen das The 400 Mini kommt. Aber sie haben bis, also ich habe jetzt eine Woche lang nicht mehr geschaut, aber bis ich zuletzt geschaut hatte, hatten sie immer noch kein Firmware-Update. Also schon ein bisschen komisch, das scheint ein größeres Problem zu sein.
Ja. Ja, man weiß es nicht, aber wie du sagst, seltsam ist es allemal.
Ja. Dafür, ja. Das kann ich ja auch einfach mal sagen, um nicht nur zu lästern, habe ich mittlerweile The 400 Mini genutzt, um für einen Spieleveteranen-Podcast nochmal einige Stunden The Seven Cities of Gold zu spielen. Oh, das ist okay. Nämlich auch drauf und das funktioniert lustigerweise auch mit dem ja, sagen wir mal, nicht perfekten CX40-Nachbau, weil man da nicht so ganz genau steuern muss. Aber was man auch damit merkt ist, du kommst gerne echt mal auf eine falsche Taste und schmeißt sich dann ins Hauptmenü zurück. Oder auch einfach die latente Schwergängigkeit. Also du hast so nach einer Stunde Dauerspielen das Gefühl, jetzt musst du echt mal das Handgelenk massieren.
Ja, aber das war ja auch das, was wir im Video angemerkt haben, dass du wirklich so leicht auf eine verkehrte Taste kommst und wirst rausgeworfen aus dem Spiel und das ist ätzend.
Ja, ja. Aber echt, wie gesagt, bei Seven Cities funktioniert es sehr gut. Das ist halt auch eine geniale Steuerung. Du brauchst nur einen Feuerknopf. Klar, du hast nicht mehr, aber viele Spiele haben dann noch mit irgendwo auf irgendwelche, was weiß ich, draufdrücken oder was weiß ich. Und hier sind die, die, sag ich mal, drei Bedienungsebenen echt ganz gut gemacht. Die eine ist bei Seven Cities, dass du halt einfach irgendwo hinläufst. Das ist so die erste Ebene. Die zweite ist, dass du beim gedrückt halten noch einen Feuerknopf drückst. Dadurch änderst du so deine Bewegungsgeschwindigkeit, aber auch deine Stance, also ob du in eingeborenen Dörfern aggressiv bist oder vorsichtig. Und das letzte ist, dass du stillstehend Feuerknopf drückst, dann kannst du aus so einem kleinen Menü was auswählen. Also das ist echt, echt pfiffig gemacht. Naja.
Ja. Okay, was haben wir noch auf der Homepage? Wir haben die digitalen Hefterweiterungen, würde ich dazu sagen. Wir hatten zur 2.24 den Test zum Remaster von Dark Forces.
Da kam von dir. Vielen Dank nochmal.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich fand es halt toll, dass wir da wirklich diese QR-Codes jetzt im Heft drin haben und dass man da direkt auf die Artikel in der Website
verlinkt
wird.
Oh, dann kann
ich
dir aber auch noch was erzählen.
Oder erzählen wir es doch gleich. Ich bin noch
gleich
so
bei QR-Codes? Ja, okay, dann sage ich's. Also, bei den QR-Codes war es so, dass wir die ja immer mal wieder im Heft haben, aber dass es eine Doppelseite gibt, wo die ganz verstärkt drauf sind, nämlich bei der retrogamer.de-Doppelseite. Ich muss nämlich ehrlicherweise sagen, dass ich noch nicht so ganz zufrieden bin, wie die Heftleser, von denen wir ja doch etliche tausend haben, nachweisbar, weil sie einfach Hefte kaufen, auf die retrogamer.de finden. Und das hat bestimmt viele Ursachen, zum Beispiel, dass es die retrogamer.de erst so kurz erst gibt für eine Website, also seit Ende Dezember eigentlich erst so richtig. Und natürlich auch, ich bin immer für ehrliche Worte, dass wir da jetzt auch kein Feuerwerk an Inhalten abfeuern. Wir versuchen 2, 3, manchmal 4 Inhalte pro Woche zu schaffen. Um ein Heft-Release rum ist es dann natürlich auch mal mehr. Aber das ist natürlich schon wenig mit Webseiten verglichen, die am Tag 500 News zum selben Spiel bringen, um kräftig bei Google abzusahnen. aber ich glaube halt auch vor allem, weil Retro Gamer 11 Jahre lang überhaupt keine Webseite hatte, eigentlich nur einen Facebook-Account.
Der auch stiefmütterlich gepflegt war, das muss man ja auch sagen.
Und da war auch nicht viel, das hat der ehemalige Chefredakteur so privat gemacht, mehr oder weniger. Und hat ihm auch keiner gedankt. Und dann hat wahrscheinlich sich der traditionelle Retro-Gamer-Leser schon dran gewöhnt. Ja, da ist ja eh nichts im Internet. Und ich denke mal, es ist ja auch kein Zufall, wenn Menschen ein Heft gerne lesen, dann sind sie ja vielleicht auch nicht unbedingt Leute, die jetzt täglich nach News gieren. Aber irgendwie wäre es schon schön, wir könnten das noch ein bisschen ankurbeln. Und es finden ja auch immer mehr Sachen statt auf der Website. Ja. Und dazu gehört eben auch jetzt so ein Zusatzartikel von dir zu einem Heftartikel und so weiter. Und jetzt lass mich zu dieser Anekdote kommen, die sich Gott sei Dank noch ins Gute aufgedröselt hat. Aber es war schon wirklich am Heftschluss. Am Heftschluss passieren eh immer Fehler. Wir haben auch einen unglaublich peinlichen Fehler im Heft. Nichts Schlimmes. Aber ihr wisst, was wir zu allerletzt gemacht haben im Heft. Ich verrat's aber nicht. du hast es als erstes erkannt. Und da war auch der Textchef nicht mehr drüber und so. Genau. Bei dieser Retro-Gamer-Seite sind halt besonders viele QR-Codes und mir ist dann auf einmal aufgefallen, oh verdammt, ich habe, um die eigentlichen Links möglichst kurz zu schreiben, immer das https://Doppelpunkt weggelassen, //. Aber wenn du das halt so eingibst und einige Links führen halt in den Shop, dann beschweren sich etliche Browser, dass das unsicher ist. Und es gibt bestimmt sogar Browser-Einstellungen, die sich dann weigern, die Seite zu laden. Mhm. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, wenn ich Leute zum Beispiel dazu bringen möchte, dass sie sich jetzt für ihre schönen Kunstdrucke einen 4er-Pack Bilderrahmen bestellen, die ich liebevoll ausgesucht habe und die wir dann persönlich hier in der Redaktion verpacken und zuschicken werden. Ist nicht so gut, oder? So, jetzt geht's aber weiter. Dann haben wir die alle ausgetauscht. Dann kam, es war echt schon spät. Und wie gesagt, Heft war ich, eigentlich war es, ja. Und ich bin zum Glück so penibel, dass ich dann mit jedem Mal, und wenn es 10 Uhr abends ist, ich setze mich dann wirklich mit dem Handy hin vor das PDF und gehe diese Links durch. Ja, dann habe ich gemerkt, die Links funktionieren ja, die gehen immer aufs selbe. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, dass der tolle QR-Code-Ersteller, den ich da nutze im Internet, jedes Mal einen harten Seiten-Reload braucht, bevor er dir einen neuen Code gibt. Das ist aber echt nicht leicht zu merken, weil diese QR-Codes, wenn zum Beispiel die Webseite gleich bleibt und nur hinter dem Slash ändert sich was, dann hast du einfach Elemente, die gleich bleiben. Das heißt, dass da die unten Rechtsecke genauso aussieht wie bei dem vorherigen, das fällt dann gar nicht so auf, weil das ist eh so. Und nochmal, dritter Korrekturdurchgang war dann, dass der Layouter auch angefangen hat zu schwächeln, der hat dann, das ist echt, diese scheiß QR-Codes auf dieser retro-gamer.de Seite, die haben mich wirklich fast in den Wahnsinn getrieben. Ach, und dann fiel mir noch, da waren wir eigentlich durch, fiel mir auf, dass ich auf dieser Doppelseite einen neuen Autoren vorstellen wollte und direkt verlinken wollte. Wir haben nämlich jetzt eine neue kleine Rubrik, die Introspektive. Und das macht jemand, du weißt natürlich nicht, wer das ist, aber...
Nee, gar nicht.
Der heißt Daniel. Und
dieser Daniel Kluthier. Ja, was ist das für einer?
Und dann ist man, oh, den wollte ich doch da einsetzen. Und dann haben wir nochmal Durchgang gemacht und schnell noch einen Kasten gezaubert, wo diese Introspektive, ganz tolle Idee vom Daniel, der das ab jetzt, also jetzt war das eine, das kann man auch nur vom Heft aus erreichen, weil wir es erstmal verstecken auf der Webseite, so Softlaunch, wie man das nennt. Wenn man aber dem Heft-QR-Code folgt oder dem Link, kommt man drauf. Und so, ja, in 2 Wochen oder so kommt die nächste Folge und von da an auch öffentlich sichtbar für jeden. Und die Idee hatte der Daniel. Und das war einfach, dass er ein Intro-Bild oder auch eine ganze Intro-Sequenz, weil das fing ja in den 90ern dann doch schon an, dass es so teils längere Intros gab, oft noch nicht animiert, aber so mit zumindest Standbildern, die durchgewechselt haben, Text, vielleicht auch noch ein bisschen Sprachausgabe dazu, immer natürlich Musik. Und dass er diese Intros einfach so ein bisschen vorstellt, finde ich eine ganz tolle Idee. Genau, und dann haben wir das noch eingebaut und irgendwann war die Seite dann fertig.
Ja, jetzt wird Daniel Kluthier natürlich, ist ja auch mein geschätzter Kollege bei den Nerdwelten. Und was mir besonders gefällt an dieser Introspektive, ist, dass er die Bilder, da hat er ja wirklich so eine Staffel von mehreren Bildern gemacht. Mhm. Also es ist wirklich ja, schön geworden. Es ist eine coole kleine Serie.
Ich bin mal gespannt, wie da die Feedbacks sind. Und ja, genau. Ja, was sich auch getan hat seitdem ist, dass wir ja einen Shop eingeführt haben für Merchandise. Den haben wir jetzt auch zum ersten Mal im Heft auch erwähnt. Und da gibt's auch schon die ersten Bestellungen. Was gibt's sonst noch zu sagen? Oh ja, also wo ich gerade bei Shop und Bestellungen bin, wir machen auch ein Grillfest am 13.07.
Ja.
Und ich konnte, glaube ich, heute zwei sehr nette Hilfskräfte verpflichten, die da beim Kellnern helfen werden, sozusagen.
Der Daniel Cloutier wohl.
Nee, es sind zwei Kräfte, die im Dirndl erscheinen werden, wenn wir das wünschen.
Und doch, der Daniel Cloutier.
auch der Daniel, weiß er das schon?
Und jetzt schon.
Und da verkaufen wir quasi auch die Tickets auf der Webseite. Das ist quasi wie ein Produkt, ich nenne es halt nur Ticket. Und das ist quasi unser Selbstkostenpreis, den jeder halt, der kommen möchte, zu tragen hat. Und ja, da haben wir jetzt noch etwa die Hälfte der Tickets sind noch da. Wartet nicht zu lange. Wer Interesse hat, sich da mit Gleichgesinnten zu treffen, einfach kein großes Programm. Wir treffen uns ab dem Nachmittag, feiern und essen in den Abend hinein, in den späten Abend. Wird auch ein bisschen Spielmöglichkeiten geben. Aber das ist keine Con oder sowas. Dort treffen sich einfach die Autoren von Retro Gamer und Gamers Global, so sie halt Lust und Zeit haben. Kommen aber sehr viele schon.
Ja,
ich werde irgendwann mal ein Update schicken im Juni, wer es denn dann schlussendlich ist. Aber ich darf zum Beispiel verraten, dass der Michael Hengst aus Österreich angereist kommt.
Schön.
Du kommst, das darf man ja verraten. Klar, ich bin auch da. Der Hagen Geritz, mein Mitarbeiter hier, wird da sein. Und also so, glaube 15 interne sind wir schon. Die kommen noch mal oben drauf. Und sich einfach da im Kreise dieser, ja, letztendlich ja einfach Retro- und Spieleinteressierten nett zu unterhalten. Also es war noch immer nett. Manche bringen auch ihre Kinder mit, manche ihre Hunde oder Pferde.
Pferde? Und, oh, spannend.
Nein, ich darf das wahrscheinlich verraten, weil ich sage ja nicht, wer es ist, aber einer hat wirklich jetzt wahrscheinlich absagen müssen, weil er einen Termin mit seinem Pferd sozusagen hat, einen ganz wichtigen, den er nicht verschieben kann. Ich hoffe, da ist nichts mit dem Pferd, aber...
Naja, ja. Wenn wir jetzt natürlich Glück haben und unter den Gästen auch ein Tierarzt ist, dann kann man das vielleicht ja noch irgendwie managen.
Ich glaube, der verlässt sich eher auf Fachkräfte, die er schon kennt. Und aber das fände ich natürlich auch lustig. Wir hatten früher einen User bei Gamers Global, der ist immer angeradelt gekommen. Und es wäre doch auch mal lustig, wenn einer angeritten kommt.
Ja, das ist natürlich, wobei man oft nicht weiß, Pferde und Hunde, heieiei, bei meinen Hunden ist es immer schwierig. Ich wohne auf dem Dorf, wenn das Pferd vorbeireitet, ist es immer Highlight.
Nee, Pferd und Hunde ist schwierig. Müssen beide aneinander gewöhnt sein, meines Wissens. Ja. Ja, Hunde muss man auch ein bisschen aufpassen, die müsste man natürlich dann schon an der Leine haben, weil das darf da halt, wenn da auch Kinder teilweise rumrennen,
na klar,
darf da natürlich nichts passieren. Aber Auslauf gibt es genug im Umkreis, wir sind ja auf dem Dorf. Also da läuft man 300 Meter, dann ist man auf dem Feld oder am Waldrand. Das ist alles kein Problem.
Genau.
Ja. Wir feiern auf dem Parkplatz. Du kennst ja, wo wir sitzen. Da ist aber direkt schließlich so eine Rasenfläche an. Da bauen wir dann so Zelte und Tische auf. Da geht auch das meiste Geld übrigens rein von der Beteiligung. Ins Essen natürlich auch. Aber wir wollen da nichts verdienen oder so, also wegen Ticket. Also da gibt es keine Gewinnabsicht. Genau, das haben wir auf der Webseite. Wer also Interesse hat, kann da ruhig mal vorbeischauen. Und was gibt's noch?
Eine Leseprobe haben wir.
Die Leseprobe, die aktuelle gibt's natürlich, genau.
Ja, die habe ich auch schon verlinkt.
Und es gab jetzt unlängst ein Heft-Ergänzungsteil gewesen, weil es eigentlich basiert auf einer Seite im Heft, nämlich einer Retro-Szene-Seite zu einem Sammler namens Daniel Amon. Den habe ich besucht für Retro-Gamer. Und ich habe da gleich mal das Video mit Kamera mitlaufen lassen, hatte meine schwere Kamera dabei und habe da, finde ich, sehr schöne Aufnahmen machen können von dieser wirklich beeindruckenden Sammlung, die auch einige echte Raritäten enthält, aber auch einfach sehr, sehr groß ist und umfangreich und viele Fullsets. Und das kann man eben auch auf der Webseite sich angucken. Und das, so schwebt mir das auch vor. Also das Heft ist natürlich die Hauptsache, aber die Webseite soll halt die Ergänzung sein.
Genau. Genau. Und ich finde zu diesem Video, ich möchte auch noch was ergänzen. Mein großes Highlight ist ja der Vater vom Daniel Amon, der dann Parodius spielt. Unglaublich lustig.
Ja.
Ganz toller Mann.
Ja, und apropos Videos, ich bin lustigerweise, ja, lustig ist es nicht, es ging eigentlich nicht anders. Ich bin der Retro-Gamer-Fangemeinde auch immer noch ein Video über den Besuch der Druckerei zur Erstausgabe, als die gedruckt wurde, schuldig.
Ja.
Es ist einfach nur so, ich habe es nicht fertig gekriegt zum letzten Heftende. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt machst du es, wenn das nächste Heft rauskommt, dann hast du ein bisschen mehr Aufmerksamkeit fürs Heft. Aber ich bin immer noch nicht damit fertig. Ich werde es jetzt übers Pfingstwochenende mal in aller Ruhe fertig machen. Und dann ist das endlich gebracht, diese Bringschuld. Und noch ein Video, das sollte aber schon online sein, wenn ihr diesen Podcast hört. Wird einfach von uns beiden, Hardy, sein, als du da vor, ja, doch auch schon wieder etlichen Wochen hier gewesen bist, als wir Fragen im Video beantwortet haben zu Retro Gamer. Das sollte dann jetzt demnächst online gehen.
Ja, da freue ich mich. Das war ja unser Video zu den Leserbriefen, haben wir es, glaube ich, genannt. Und wir haben ja tatsächlich in Retro Gamer auch die Anzahl der Leserbriefe ein bisschen erweitert, oder? Ich glaube, in der letzten Ausgabe war es nur eine Seite in der 224?
Nee, eigentlich sind es immer zwei. Es ist ja so eine Seite, okay, nennt sich Retrofeed. Das ist so das Sammelsurium für alles, was irgendwie so mit Usern, Community-Szene zu tun hatte. Und also zum Beispiel Termine, die wir da verkünden, wie zum Beispiel von Retro-Börsen. Übrigens, also wenn ich die Zusage krieg vom Andy Brenner bis Montag, das hat er mir noch nicht fest zugesagt, aber mir so ein bisschen Hoffnung gemacht, dann wird Retro-Gamer meine Wenigkeit und noch ein, zwei Begleiter auf der Retro-Börse in Rosenheim am 1.6. sein. Da freue ich mich schon mal prophylaktisch drauf und habe jetzt hoffentlich den sozialen Druck auf den Veranstalter noch erhöhen können, damit er noch einen Platz für uns findet, weil ich habe mich natürlich viel zu spät gemeldet. Also er versucht jetzt irgendwie uns da noch reinzuquetschen.
Okay, aber dann lass uns doch die Homepage jetzt mal langsam verlassen. Und lass uns ein bisschen so in die Herleitung, den Weg zur 324, die jetzt am Kiosk ausliegt, begeben. Und lass uns doch erstmal sagen, mit den Abozahlen hast du ja initial das Ziel ausgelobt, 4000 wäre die Flughöhe, die wir erreichen wollen. Wo stehen wir denn jetzt?
Oh, wir sind da gar nicht weit weg. Also wir haben uns ja schon wieder weiterentwickelt zu diesem Heft. Und ich schreibe es auch im Edi sehr stolz. Also wir sind jetzt bei rund 3.700 Abos, immer noch steigend, 3.800. Das heißt, die 4.000 sind in erreichbarer Nähe. Allerdings, also es ist schon eine Kurve, die sich stark abflacht. Also wir sind ja von 0 auf 3.100, glaube ich, im ersten Heft oder 2.000. Es ist mein Gedächtnis. Aber sagen wir mal, auf rund 3.000 hatte ich ja auch, ich bin ja auch da nicht schüchtern, ich schreibe das ja immer in Newslettern.
Ja.
Und dann quasi aufs nächste Heft, was sind denn, sagen wir mal, 3.000 bis 3.700 sind so plus 20-25%. Und jetzt wird es bestimmt noch weniger werden. Aber ich bin relativ guter Dinge, dass wir vielleicht nach dem nächsten Heft, da ist ja auch die Gamescom, da gehen wir übrigens auch hin, mit einem Stand in der Retrohalle, dass wir spätestens da die 4000 knacken. Das wäre aber auch gut, weil ich an anderer Stelle überschätzt habe, wie viel Geld die Kioskhefte bringen. Die bringen weniger, als ich dachte, um es vorsichtig zu sagen. Da habe ich einige Dinge nicht so ganz bedacht. Und einige Dinge muss man auch einfach erleben, bevor man sie kapiert. Und also Kiosk, sagen wir mal so, das ist ja ein Service für Leute, die sich nicht an ein Abo binden wollen, oder ist auch einfach der Versuch, noch mehr Leute zu erreichen, und ist gerade für uns jetzt sehr, sehr wichtig, weil sich immer noch bei einigen Menschen die Überzeugung hält, dass Retro Gamer eingestellt wurde. Nein, hier sind wir, hallo. Muss man sich jetzt den nicht so hochgewachsenen Herrn Langer vorstellen, wie er aus dem hohen Gras immer wieder hochspringt. Hallo, hier, ich bin hier. Nein, nicht wegfliegen, Rettungshubschrauber. Und also insoweit schadet uns das sicherlich nicht. Aber also wer Retro-Gamer unterstützen will und wer selbst auch sparen will, wer regelmäßig diese Kunstdrucke bekommen möchte und wer jetzt ausnahmsweise sogar mal Vollversionen haben will, weil wir haben Pizza Connection 1 und 2 als Vollversion für unsere Abonnenten, auch solche, die es jetzt erst noch werden, der soll ein Abo abschließen. Also beim Abo bleibt richtig was bei uns über. Das Abo finanziert im Prinzip alles andere.
Weißt du denn, wie viele Hefte wir jetzt am Kiosk verkauft haben von der 224?
Immer noch nicht. Aber also so 4000 plus sollten wir verkauft haben. Das ist super für, wir haben, also was heißt super, super, super fände ich, wenn wir alle 11.500 verkauft hätten, die wir an Kiosk geliefert haben. Aber das ist irreal. Also wir haben im Bahnhofsbuchhandel haben wir wohl durchweg die Hälfte aller Hefte verkauft. Das ist grandios. Da schwellen die Schwellkörperchen bei Vertriebsmitarbeitern bis zum Platzen. Dieses Bild wirst du jetzt hoffentlich wieder loswerden bis heute Abend.
Das verfolgt mich wahrscheinlich ein bisschen. Aber,
und ich entschuldige mich bei allen Zuhörern, die das jetzt erst so langsam sich ihnen aufrichtet, das Bild.
Wir hätten die Kurve noch bekommen, Jörg, wenn wir einfach das Thema gewechselt hätten, aber jetzt ist
jetzt,
der Zug wohl abgefahren.
Jetzt ruder ich mich ja genau immer weiter in den Sumpf hinein. Aber am normalen Kiosk, da haben wir eine Quote von 2/3 Remission, also ein Drittel verkaufen wir, 2/3 werfen wir weg. Und die ist natürlich zu hoch, als dass das Spaß macht für uns, weil wir alle Hefte drucken und verteilen und sogar für die Entsorgung zahlen müssen. Aber ein Drittel Verkauf und vielleicht, und das ist eben jetzt die Unsicherheit, das wissen wir wirklich erst Ende Mai, also in etwa 2 Wochen, dann kriege ich die Endabrechnung, dann weiß es auch erst der Vertrieb, kann sich sogar noch ein bisschen verbessern, aber es ist auf jeden Fall wirklich schon gut, weil die meisten Hefte werfen 3 von 4 Heften weg. Das ist einfach
und
die
das
bittere
ist halt
Wirklichkeit.
Ja, aber das ist tatsächlich auch Gang und Gäbe am Kiosk. Das ist jetzt nichts, was für Retro-Gamer exklusiv ist, sondern es wird einfach am Kiosk generell viel weggeworfen.
Ja, ja. Das war und früher übrigens anders. Also bei GameStar, da haben wir am Kiosk verkauft über Jahre, wo es uns echt gut ging. Also so meine letzten Jahre bei GameStar, wo wir also schon groß waren und sehr marktbedeutend. Da haben wir etwa 215.000 bis 230.000 Hefte am Kiosk verkauft,
ja,
plus Abos. Da haben wir natürlich nicht 2/3 weggeworfen, sondern da haben wir einfach viel, viel mehr Kioske belegt und dadurch konnten wir halt auch das dann aussteuern. Und da wurde aber immer noch so 1/3 bis die Hälfte weggeworfen, meines Wissens. Aber dadurch, dass es jetzt so wenige Hefte sind und dass es einfach so wenig mittlerweile Printheftleser und Käufer gibt, dadurch hat sich das so verschlechtert, weil du musst ja, also ist ja einfach nachzuvollziehen, wenn ich nicht wie früher 50 GameStars irgendwo hinliefere, an jeden Supermarkt in der Republik im Wesentlichen oder 20 oder so, sondern ich liefere teilweise nur 3 Hefte irgendwo hin, ist es natürlich total, also kann es auch sein, dass du eine Nullnummer ziehst, dass von diesen 3 Heften einfach gar keins verkauft wird. Mhm. Wohingegen von einer GameStar von 20 Heften da, also rein aus Zufall hätte da ja einer ein Heft mal mitgenommen oder eine Oma, die es falsch verstanden hat für ihren Enkel und so weiter. Ich wollte ein Pokémon-Heft. Oh.
Und dann müssen wir Pikachu von aufs Cover machen.
Ja, genau.
Mal. Das wäre eine Idee.
Ja, die bestlaufende Bravo-Screen von aller Zeiten war, als der Anatol da diese Sticker
Nintendo
reingebracht hat,
ja,
diese Pokémon, da hat er 450.000 verkauft von der Ausgabe. Anyway, also so kommt das. Ich will aber jetzt nicht unzufrieden klingen, also wir sind echt zufrieden und was wir total unterschätzt haben, ist, wie viel Einzelhefte wir direkt über unseren Shop verkaufen. Das sind über 600, die wir jetzt da verkauft haben. Die erste Lieferung an den Partner waren 400 Hefte und da habe ich gesagt, ja, da werde er 200 verkaufen, dann haben wir noch 20 also so Ersatzhefte, das verschicken die auch für uns, wenn ihr mir ein kaputtes Heft meldet oder so. Das waren übrigens, kann ich das auch einfach mal sagen, also von allen Abonnenten, die ein Heft entweder gar nicht bekommen haben oder ein beschädigtes Heft gemeldet haben, das waren 31 Hefte, also verschwindend gering.
Yeah.
Ja. Um das einfach mal zu sagen, weil das steht ja jetzt auch fest. Aber wir haben über 600 Hefte wirklich verkauft und aktuell haben wir minus 16 Hefte. Das heißt, es gibt 16 Vorbesteller, die schon bezahlt haben, aber noch kein Heft kriegen können. Das war ihnen hoffentlich bewusst, weil das wird auch im Shop angezeigt. Ich habe jetzt meine allerletzten Hefte bis auf 2 habe ich heute hingeschickt zum Dienstleister. Und wir erwarten Ende Mai nochmal so eine Abschlusssendung von etwa 100 Heften. Und das war's. Also wer jetzt spekulieren möchte, dass in 10 Jahren dieses Heft sehr viel wert ist, der kann ja dann die letzten 70 kaufen oder so Anfang Juni. Aber ich möchte denen, die schon vorbestellt haben, keine Angst machen, ihr kriegt alle ein Heft. Das Einzige ist, mit ein bisschen Glück wird es nächste Woche Nacht, also direkt am Mittwoch, Dienstag, kommen ja erst mein Paket an. Aber am Mittwoch dann. Aber unter Umständen dauert es auch bis spätestens so Anfang Juni. Aber ihr kriegt wer jetzt bestellt hat oder in den nächsten Tagen bestellt, kriegt auf jeden Fall noch eins. Aber das muss man ja auch noch drauf rechnen auf den Gesamtverkauf. Also wir liegen bei insgesamt, und es gibt noch ein paar andere Effekte, das wird zu kompliziert, das aufzudröseln, wo einfach, sagen wir mal, so ein Schwungheft an einen Anbieter gehen, der es dann seinerseits wieder verkauft. Also alles in allem liegen wir auf jeden Fall bei über 8.000 Heften. Ob wir sogar Richtung 9.000 Gesamtverkauf kommen, das weiß ich noch nicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden.
Sehr gut. Aber dann lass uns doch jetzt mal weitermachen, so mit der Entstehung der aktuellen Ausgabe. Wie ist denn der Unterschied gewesen, Jörg, zwischen der Planung, was für die Ausgabe an Inhalt geplant war, und dem, was dann letztendlich reingekommen ist? Weil wir haben ja dann auf halber Strecke noch 2 Themen, zumindest wir beide, gefunden, wo wir gesagt haben, das sollte auf jeden Fall noch rein. Das müssen wir noch irgendwie mit reinquetschen.
Ja, ich will da jetzt nicht zu sehr mir in die Karten gucken lassen. Nachher wirkt das so, als hätte keiner einen Plan, was aus dem Heft eigentlich werden soll. Aber es ist in dieser Ausgabe schon so gewesen, dass wir recht viel noch umgeschmissen haben. Das hat dazu geführt, dass wir auch schon fertig übersetzte Artikel rausgenommen haben. Zum Beispiel zugunsten deines Zweiseiters zum 35 Jahre Gameboy. Ja, es wäre eigentlich ein wirklich schöner Artikel zu Comanche drin gewesen, 6 Seiten. Aber dann kamen halt so Effekte, dass ich das Retro-Feedback einfach erweitern musste auf 4 Seiten von 2. Ich hätte es auch auf 6 oder 8 Seiten erweitern können, weil wir haben einfach unglaublich liebe und auch teilweise lustige Leserpost bekommen. Ich muss ehrlicherweise sagen, es gab in der Vergangenheit manche Ausgaben, da habe ich dann auf Gamers Global, weil wir da auch immer, hatten wir erst so ein Forum zu Retro Gamer, weil es gab ja nichts von Emedia aus, habe ich dann so Beiträge genommen, oder wenn wir halt immer auf das neu erschienene Heft hingewiesen haben, gab es ja auch immer Comments, habe da teilweise Sachen rausgenommen, um überhaupt Leserpost zu haben, genügend. Weil also ich erfinde keine Leserpost, die gibt schon wirklich. Gab es auch schon von besorgten Bürgern so die Vor-, also was Leute sich manchmal ausdenken in ihrem kleinen Kämmerlein, wenn mal was Lobendes drinsteht, das habt ihr doch selber geschrieben und so. Aber nee, also
kann das ja nicht echt sein.
Ist schon alles echt. Ich nehme sogar schon eher die kritischen, weil es sonst auch manchmal echt peinlich wird, wenn es zu lobhudlerisch wird. Aber da musste ich einfach 4 Seiten machen, und ich hätte, wie gesagt, noch mehr machen können. Und so kam das dann. Dann hast du halt immer die Unsicherheit mit den Anzeigen. Das ist übrigens auch noch ein Thema. Das wünsche ich mir noch etwas besser. Also da können wir sicherlich noch 1-2 Seiten mehr haben im Heft, ohne dass jetzt irgendwie zu wenig redaktioneller Inhalt drin ist. Weil die Anzeigen sind halt auch von den Einkünften her dann noch so das Tüpfelchen auf dem I. Und um ehrlich zu sein, sind sie mehr als das. Man muss sich vorstellen, dass das allermeiste Geld, also ich verdiene aktuell noch kein Geld mit Retro-Game, und ich würde dann doch ganz gerne auch Geld damit verdienen für die Zeit, die ich da reinstecke, und auch gerne viel Geld. Aber aktuell ist es so, dass wir keinen Verlust machen, das ist schon mal super nach 2 Ausgaben. Das wusste ich ja vor einem halben Jahr noch gar nicht, ob das so kommen würde. Also da bin ich jetzt mittlerweile wesentlich entspannter, und jetzt wäre es halt schön, wir verdienen Geld. Und Geld verdienen tun wir dadurch, dass wir noch mehr Abos vor allem kriegen. Und dann gibt's halt die Anzeigen, weil wenn da jemand von der Anzeige Geld zahlt, ich sag's mal so, die Seite wird sowieso gedruckt, da haben wir keine Mehrkosten dadurch. Und wenn jetzt für diese Seite Anzeigengeld bezahlt wird, dann kommt das halt wirklich obendrauf. Und das ist noch so ein Punkt, den möchte ich ausbauen. Und dadurch, dass die Anzeigen so wichtig sind, versucht man dann halt als Herausgeber, als Heftverantwortlicher bis zuletzt noch die Option offen zu halten, dass ein lieber Mensch kommt, der bei uns werben möchte. Und das führt auch noch zu einer gewissen Unsicherheit, wie man Dinge macht. Und dann nehme ich halt zum Beispiel ein Retro-Revival und kürze das um eine Seite. Aber wenn dann Anzeigen weniger kommen als eingeplant, hast du das gegenteilige Problem auf einmal. Dann musst du ja da was hin. Kannst ja nicht Notizen für Hardy drüber schreiben. Wobei, Hardy, was wäre es dir wert, wenn in 16.500 Heften Notizen für Hardy drin stünde? Ich meine, du könntest überall auf der Welt, ne, innerhalb von Deutschland, könntest du jederzeit, wenn du keinen Notizenblock dabei hast, dir einfach schon ein Heft kaufen? Nein? Okay,
warte. Ich könnte einfach mal einen Monat im Voraus meinen Einkaufszettel abdrucken. Das wäre
oder
sehr
sowas.
Praktisch.
Genau. Und dann hast du ihn vergessen, macht aber nichts, weil du zufälligerweise beim Supermarkt bist, der Retro. Nein, brauchst du gar nicht kaufen. Läufst immer wieder hin, schlägst die Seite auf und guckst halt. Ja, und das alles in allem hat halt zu so einer gewissen. Ja, dass wir doch einiges umgeworfen haben. Ach so, und zum The 400 kann ich dir sagen, den hatte ich schlichtweg vergessen. Den hatte ich fest vor und hatte ihn einfach die ganzen Wochen und Monate gar nicht im Plan stehen. Das ist mir dann auch in letzter Sekunde noch aufgefallen. Ach ja.
Aber so die Retro-Peripherie, die zwei Seiten, die wir reingebracht haben, das ist auch was positiv erwähnt wird, immer wieder in den Kommentaren. Und ich habe jetzt auch schon Kommentare gelesen, die sich wünschen, dass das ausgebaut wird.
Ja, kann man drüber reden. Ehrlicherweise, also Retro-Peripherie ist ja auch etwas, was vielleicht dazu führen könnte, dass mal ein Shop auch bei uns inseriert, weil wir haben schon den Dragonbox-Shop drin. Und also da bin ich ganz offen. Also hat natürlich keinen Einfluss auf unsere Berichterstattung, aber ich freue mich über jeden, der da wirbt, weil was ehrlicherweise die meisten Spielehersteller dir erzählen ist, Retro. Und wenn sie nicht das sagen, sagen sie, ist ja Print, das ist doch total blöd. Ja, hier für was ich bei dir für eine Anzeige kriegt, hunderttausende TikTok-Klicks. Naja, was immer das wert ist, so ein TikTok. Und nicht mal klicken.
Also dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, aber ich kann vielleicht mal kurz reingrätschen mit Social Media, weil ich mache ja ab und zu, ich habe ja auch einen TikTok-Kanal, allerdings nicht für Retro-Gamer, sondern für mich privat. Und da mache ich natürlich auch manchmal was für Retro-Gamer.
Was?
Und das wird teilweise erschreckend oft aufgerufen.
Oh, dann sollten wir mal über TikTok nachdenken.
Ja, also Jörg, wenn du die lustigen Tänze machst, dann
Darf ich sie bekleidet machen oder muss das?
Nee, also TikTok angezogen, OnlyFans ist dann die andere Geschichte. Das können
naja,
wir uns auch
also
noch überlegen.
Ich gucke auch ab und zu in TikTok rein und zwar, wenn ich mal nachts um eins noch nicht ins Bett will und mein Hirn aber selbst für das Angucken von der Serie schon zu tot ist. Und dann ist Instagram oder TikTok genau das Richtige. Und da kann ich sagen, dass vor allem die mir vorgespielten, das hat das natürlich mit dem Algorithmus zu tun.
Ja, jetzt bin ich gespannt, was dein Algorithmus sagt.
Sehr oft mit sehr muskulösen Männern oder mit sehr leicht bekleideten Frauen zu tun haben.
So, naja, ja.
Ich bin mir aber keiner Schuld bewusst, sonst würde ich es ja jetzt nicht so offen sagen.
Man kann ja dazu stehen, also bitte. Ist ja nichts Schlimmes dran, Jörg.
Ja, also ich kann mir das mit den Frauen noch eher vorstellen, als mit den muskelbepackten Männern, ehrlich gesagt. Also, aber ich kann dir nur sagen, das sind die beiden Extreme, die mir gerne angezeigt werden. Wahrscheinlich bin ich so flabbergasted, dass mir das eingespielt wird, dass ich dann da sekundenlang draufstarre mit offenem Mund und dann denkt der Algorithmus, jetzt muss ich ihm noch mehr davon liefern.
Aber ich habe ja extra für, also mit TikTok auch im Hintergedanken, habe ich ja dieses kleine Werbevideo für unseren Shop gedreht.
Ja.
Hast du das gesehen mit dem Hundenapf?
Ja, super. Jetzt hat sich die Bestellung des Hundenapfs, weil es gibt einen Retro-Hundenapf, hat sich über Nacht verdoppelt und es wurde der zweite bestellt. Das war
sehr gut.
Direkte Folge deines Videos. Ja, es gibt Hundenäpfe im Retro-Gamer-Shop zu bestellen. Und Katzennäpfe, natürlich. Der Katzennapf ist auch schön. Da haben aber weniger Pixel-Icons draufgepasst. Das ist aber ein Feature. Wisst ihr, weniger ist oft mehr.
Und man kann die, wie man im Video sieht, auch für Müsli nehmen. Es geht nicht nur für das Tier.
Ja, da wäre mir jetzt persönlich die Reihenfolge wichtig. Also
ja,
gerne
klar.
Kann irgendwann mein Müsli-Napf auch der Katze hingestellt werden. Umgekehrt müsste ich das nicht haben, selbst wenn er gut gewaschen wird. Da weiß ich einfach zu sehr, was unsere Katzen so treiben.
Da könnten wir aber für den Shop vielleicht noch so einen Napf-Inhalt-Teiler anbieten. Das wäre doch mal eine Idee. Naja, okay. Dann lass uns doch mal weitergucken. Was haben wir denn so?
Ich muss mich jetzt erst übergeben, aber ich bin gleich wieder da.
bitte nicht in den Napf, sonst brauchen wir noch einen dritten Teiler. Die Autorenschaft ist ja auch noch weiter angewachsen. Jetzt lass mich tief Luft holen und ordentlich konzentrieren, damit ich niemanden vergesse. Also, wir haben natürlich weiterhin den Anatol Locker, den Michael Hengst, den Heinrich Lehnhardt, den Stefan Freundorfer, den Roland Austinat, den Harald Frenkel, den Winnie Forster und natürlich dich, den Jörg Langer. Den Paul Kautz haben wir in der letzten Ausgabe dazu bekommen, sowie die Nina Schild und mich. Und jetzt ist auch der Rüdiger Steidle Teil des Teams. Und das ist ja eigentlich auch ein alter Bekannter von dir sowieso noch mehr, aber der hat ja auch schon für Retro Gamer Sonderhefte geschrieben.
Ja, für ein Sonderheft hat er, glaube ich, bislang geschrieben, das MS-DOS Sonderheft, da hat er auch echt gut beigetragen. Und also da ist die Verknüpfung halt, dass er immer wieder für Retro-Gamer testet, aber wirklich eher aus Spaß, weil er ist echt gut beschäftigt auch. Er ist Pressesprecher bei einem Hardware, so einem nicht Luxus-PC, es klingt zu teuer, aber beim sehr soliden Spiele-PC-Zusammenschrauber, der halt das so, also MIFCOM kann man auch sagen, die machen echt gute Teile. Und wen du jetzt gerade vergessen hast, ist der Tom Schmitz, der hat auch noch für uns geschrieben. Der war nämlich in Wien beim Retro Gaming Museum in Wien. Und ich freue mich übrigens sehr, dass man dort ab sofort auch die Retro Gamer im Museumsshop kaufen kann. Bin ich richtig stolz drauf. Und es gibt auch noch eins für andere derartige, na, ich möchte es nicht als zur Verkaufsstelle degradieren, das sind ja in sich ganz spannende Lokationen.
Total, ja.
Wir sind auch beim Retro Games Club Hamburg mit ein paar Heften ausliegen. Die kann man dort kaufen, wohlgemerkt. Und auch beim Retro Games e.V. Und da wirklich vielen Dank, dass das auf Interesse gestoßen ist. Wir warten noch auf ein paar Feedbacks von Museen. Also das Berliner Retro-Museum oder Spielemuseum heißt es, glaube ich, hat sich zum Beispiel noch nicht gemeldet, vielleicht ist meine E-Mail untergegangen, aber ich finde es einfach total toll, wenn dort unsere Hefte ausliegen und da könnte man ja auch den einen oder anderen erreichen, der vielleicht im Leben nicht auf die Idee kommt, am Kiosk nach so einem Heft zu schauen. Das ist übrigens auch so eine Erfahrung jetzt nach der ersten Ausgabe, dass es ein paar Feedbacks gab, also jetzt nicht hunderte, aber auch mehr als zwei, die gesagt haben, ich wusste ja gar nicht, dass es so ein Heft überhaupt gibt. Ich finde das super. Ja. Also die haben noch nie von Retro Gamer gehört gehabt.
Ja, das stimmt, das freut mich auch immer.
Es schwingt zwar immer so ein bisschen mit, okay, also auch wenn ich so meinen Verwandten erzähle, die jetzt vielleicht nicht aus dem Bereich, Verwandten sage ich gerade, Verwandte sowieso, Bekannten, okay, und da hat man immer genügend Stoff für ein regelmäßiges Heft. Ganz ungläubig.
Ja, das höre ich auch teilweise, wenn wir eine Podcast-Folge machen. Das Lustigste war, wir haben mal über Barbarian vom C64 gesprochen. Das waren, glaube ich, auch 1,5 Stunden. Und da hat mir auch ein Freund gesagt, wie willst du denn 1,5 Stunden über Barbarian sprechen? Das kann man doch gar nicht. Aber man muss vielleicht auch einfach nochmal sagen, dass die Präsenz von Retro-Gamer am Kiosk ja immens zugenommen hat. Ich kann mich daran erinnern, dass als ich als Leser noch unterwegs war und das Heft dann ab und zu mal bei, ich glaube beim Real, früher war es ein, ist ja egal, was das früher für ein Laden war, da gab es die als mal, gegen Ende aber nicht mehr. Und jetzt, die letzte Ausgabe, für diese muss ich morgen erstmal zum Laden gehen, gab es Retro-Gamer auch wieder bei meinem Wald- und Wiesen-Edeka.
Warum musst du das zum Laden gehen? Du kriegst doch ein Heft zugeschickt.
Ja, aber ich muss ja auch gucken. Ich muss ja für Social Media auch ein bisschen Bilder machen und in die Kamera gucken und lachen. Nebenbei, liebe Leute, wenn ihr auf Social Media Retro Gamer folgt, das geht ja auf unglaublich vielen Plattformen. Wir haben Facebook, wir haben X, wir haben Instagram, wir haben Blue Sky, wir haben Mastodon, wir haben Threads, wir haben sogar einen WhatsApp-Kanal. Das findet ihr alles auf
retrogamer.de. Danach habe ich nichts mehr gehört.
Threads, meinst du?
Wie?
Willst du mich gerade ein bisschen aufziehen wegen der Aussprache? Ist das unglaublich lustig?
Ich möchte Threads aufziehen Threads. Für seine Bedeutungslosigkeit.
Ist es gar nicht mal mehr so sehr.
Wie viele Follower Threads, haben wir denn da?
Über 400.
Was? So viel mittlerweile?
Ja.
Oh, das ist ganz an mir vorbeigegangen. Ich nehme alles zurück. Threads, du bist super. Ich hab dich lieb, Threads. Threads.
Unser Schlusslicht ist Blue Sky dazu tatsächlich inzwischen.
Okay.
Das hinkt ganz schön hinterher. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wenn ihr euch mit dem Heft fotografieren wollt, dann gerne Retro Gamer verlinken, dann posten wir das sicherlich auch weiter. Mhm. Also gerne mal sogar. Die Kamera lachen, freundlich am Kiosk.
Ja. Das war übrigens noch ein Punkt. Ich hatte eigentlich fest vor, so eine Seite zu machen, nur mit Fotos, wie Leute halt das Heft am Kiosk gesehen hatten. Aber ich habe dann am Ende gedacht, nee, ich habe lieber noch zum Beispiel halt so eine Seite von dir mit Peripherie drin. Und die habe ich dann rausgenommen.
Oh. Ja.
Auch mit Promis, aber das hatten wir auch auf der RetroGamer.de gemacht.
Seite gehabt, genau.
Mit Boris und Christian Schmidt hat netterweise ein Foto geschickt und ein paar andere.
Ja, aber vielleicht ergibt sich da ja wieder was. Und ich glaube, für die Webseite ist sowas eh ein dankbarer Content.
Was wir übrigens auch gemacht haben, nur um es der Ordnung halber zu sagen, wir haben natürlich auch die ganzen Verlosungsgeschichten aufgelöst. Also der Gewinner der Switch Special Edition hat das natürlich jetzt mittlerweile bekommen. Die Autogrammkarten haben wir verlost. Da wäre auch das Grillfest am 13.07. wäre auch eine Chance, dass man noch ein paar Autoren hat, die da auch unterschreiben können. Gucken wir mal, wer alles kommt. Oh. Könnte man ein neues Set anlegen.
Ja, das wäre sollten wir auf jeden Fall machen. Vielleicht fällt uns dann auch ein bisschen was ein, aber das ist klar. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, das Grillfest, da freue ich mich auch schon drauf.
Ja.
Ich kann ja vielleicht auch schon spoilern, der Daniel Cloutier, der hat ja auch schon gesagt, dass er kommen möchte.
Ja, aber der hat mir noch nicht zugesagt.
Ach so, ne? Also mir hat er jetzt zugesagt und ich sage das jetzt hier offiziell, lieber Daniel, du kommst und hast jetzt gar keine Möglichkeit mehr, weil jetzt freuen sich die Leute, die kommen sonst mit ihrem Pferd und der Tierarzt und die sagen, wo ist denn der Daniel Cloutier? Wir haben gehört, der kommt.
Wenn ich das jetzt, dann trage ich nicht. Nein, er soll mir schon noch eine E-Mail schreiben, sonst kommt er nicht auf die Liste. Das hat sie also getan und ich wollte aber nochmal darauf eingehen, was du meintest, von wegen die Präsenz massiv erhöht. Also ich glaube schon, dass wir ein paar Hefte mehr drucken mit diesen, letztes Mal waren es 15.300 glaube ich insgesamt, dieses Mal waren es 16.500, aber ich glaube nicht, dass es jetzt massiv viel mehr ist, als zuletzt Heise eMedia gedruckt hat. Aber wir haben natürlich einen anderen Nationalvertrieb und also der sich quasi um die Verteilung der Hefte insgesamt kümmert. Und es kann natürlich einfach sein, dass der das besser oder zumindest anders aussteuert. Vielleicht ist das der Grund.
Also zumindest in meinem Umkreis ist es viel präsenter, das Heft, als es vorher war.
Okay.
Also jetzt nicht nur, ich habe es gerade gesagt, bei mir im Nachbardorf, wo ich immer zum Einkaufen gehe, sondern auch in dem Ort, in dem meine Kinder ihre Schule haben, in den großen Supermärkten, liegt überall Retro-Gamer aus und da lag sie vorher einfach nicht.
Ja, wäre schön, wenn es so ist. Wie gesagt, wir haben ja auch, also ja, wir haben zwar keine Zahlen bekommen vom ehemaligen Verlag, aber es gibt sowas wie Konkurrenzbeobachtung bei diesen Vertrieben und nach dieser Konkurrenzbeobachtung liegen wir doch ein schönes Stück über beiden Vorausgaben, die noch aus Hannover quasi kamen oder aus München vom Verlag her.
Möchtest du dir mal festlegen, Jörg, wenn du jetzt die 324 hernimmst, was sind denn so deine Highlights? Wenn wir jetzt jemanden quasi angeködert haben, der sich überlegt, die neue Retro-Gamer, die würde ich mir mal angucken, aber was sind denn da wirklich für schöne Artikel drin? Was würdest du denn so als Leseempfehlung ausloben?
Also ich finde auf jeden Fall die Titelstory gelungen. Da ist bei mir natürlich als jemand, der damals schon, also der damals in dem Jahrzehnt, 90er Jahre, vom Hobbyisten zum professionellen Spieler sozusagen oder Spielejournalist wurde, ist natürlich nochmal eine besondere Verbindung da. Aber ich finde die wirklich schön. Hat bei mir viele Vibes geweckt. Kann natürlich nicht so in die Tiefe gehen, ist ja klar. Also da sind 14 Seiten, aber es ist natürlich, die Spiele selbst werden sehr kurz vorgestellt. Es kann nur eine Auswahl sein, ist glaube ich, jedem klar. Ich mag sehr, sowohl von dir als auch vom Rüdiger, als auch vom Paul Kautz, die dieses Mal 3 unter der Lupe Artikel, wo wir ganz bewusst, na gut, bei Budokan, das ist das von Paul Kautz, ist weniger, aber bei deinem und bei Rüdigers Sujets auf uns auf vor allem deutsche Spiele konzentrieren, die wir da auch mit ein bisschen vielleicht mehr Details vorstellen können, als es vielleicht in vielen der Making-ofs der Fall ist. Und du hast dich gekümmert um die dunkle Dimension und der Rüdiger um das schwarze Auge Nordland Trilogie. Letzteres natürlich nicht, aber deines schon, sind jetzt natürlich auch für viele deutsche Retro-Fans oder ist für viele deutsche Retro-Fans vielleicht eher ein, ja, so unbekanntes Juwel, weil die dunkle Dimension war schon sehr nischig, muss ich sagen. Magst da ein paar Takte vielleicht kurz zu sagen?
Ja, das ist auch ein spannender Artikel gewesen, finde ich. Wir haben ja im Podcast, also bei den Nerdwelten, auch schon mal drüber gesprochen. Und das ist halt einfach ein Ultima 4-Klon gewesen. Und war aber dadurch, dass es in deutscher Sprache war und in der ersten Version auch sehr verbunden mit dem deutschen Rollenspiel Das Schwarze Auge. Deswegen ist auch so lustig, dass der Rüdiger hier über DSA dann tatsächlich auch noch einen unter der Lupe schreibt.
Also verbunden heißt, es war halt einfach sowohl von Ultima als auch von DSA zusammengeklaut alles.
Ja, das können wir jetzt auch so sagen, natürlich. Aber es hatte halt diesen Sprachvorteil, weil wenn du damals als junger Stöpsel 1987, da war ich ja, keine Ahnung, wie alt war ich da, 5. Und na, selbst mit Schulenglisch dann später hat es halt eine Weile gedauert, bis du so komplexe Ultima-Texte, die dann eben auch dieses Altenglisch verwendet haben, auf die Kette bekommen hast. Und die dunkle Dimension hat das alles mit eingewoben und war aber eben in deutscher Sprache, war verständlich, du hast dieses Abenteuer nachvollziehen können. Dabei ist es trotzdem zugänglich gewesen, weil man nur einen Helden steuert, statt eine ganze Party. Ist kein leichtes Spiel, das möchte ich jetzt nicht sagen, dass man da super leicht durchkommt. Aber das ist einfach ein faszinierendes Spiel im Stile von Ultima gewesen. Heute sagst du, klar, das ist einfach über den grünen Klee hinweg alles geklaut, aber damals war das einfach ein Spiel wie Ultima.
Ich habe ehrlich gesagt schon fest im Lager von Ultima nur angespielt und ja.
Hast du gedacht, das ist ja, also, was der für einen Schmarrn da wieder schreibt. Aber ich muss an dieser Stelle, und ich hoffe, ich rede mich jetzt nicht um Kopf und Kragen, es gab von Die dunkle Dimension, das spreche ich in diesem Text ja auch an, es gab auch eine Java-Neuversion für die damaligen Handys von der Future Design Group. Und da habe ich ja für die Vorbereitung, und jetzt sage ich es nur für die Zuhörer, damit der Jörg es nicht hört, ich habe ja noch mal ein Interview geführt und habe das auch aufgenommen. Aber ich habe Angst, wenn ich das jetzt zu laut sage, dass der Jörg sagt, dass ich das für die Webseite transkribieren muss. Aber vielleicht kann man da was veröffentlichen. Psst. So, Jörg, hast du denn zum Heft ansonsten noch irgendwas Spannendes zu erzählen?
Ach, also eigentlich, ich mag fast jeden Artikel, der drin ist. Und ich finde es echt immer wieder toll, was vor allem von den deutschen Autoren kommt. Also sowohl bei den Retro-Revivals als auch bei den Klassiker-Tracks. Ich fand total toll von der Nina Schild dieses Tokimeki Memorial. Das ist halt so ein Schuljunge muss Freundin finden, typisches Ding. Aber sie hat glaubhaft begründet, warum das ein Besonderes aus dieser Riege ist. Aber auch, also ganz fantastisch, wieder der Harald Frenkel mit seinen Homebrew-Geschichten und hier, was er zu Ports of Call geschrieben hat. Aber ich kann echt fast jeden einzelnen sagen. Das Einzige mit dem Anatol muss ich habe ich ihm schon gesagt, muss ich kein Hühnchen rupfen, aber dass er den wertvollen Heftplatz, wo ich wirklich Sachen rausschmeißen musste, dann ausgerechnet für ein Spiel nutzt, wo er dann selber schreibt. Also das war ja schon damals so ein bisschen, aber jetzt hat mir das gar keinen Spaß mehr gemacht. Da muss ich echt sagen, was soll denn das, Anatol? Dann nimm halt was Gescheites.
Letztes Mal hat er noch den Michael geschimpft, oder? Welches war das? War das?
Möchte ich jetzt hier nicht sagen. Nein, es war halt so ein altes. Anatol ist ja ein ganz großer Adventure-Fan und auch Interactive Fiction-Fan. Und steckt auch wirklich noch drin. Und ich glaube, das war nicht böse gemeint von ihm. Er hat halt gedacht, das war doch damals was. Und dann ist ihm beim Spielen aufgefallen, so richtig ist das nix. Weil halt gerade viele Adventures der damaligen Zeit, also so 30, 40 Jahre alt, die waren natürlich solche Trial-and-Error-Sachen, wo du dauernd gestorben bist. Also King's Quest ist ja die beste oder die schlimmste, das schlimmste Beispiel. Aber halt auch so bei Text- und Grafik-Adventures gab es das oft. Und ich möchte nicht, dass die Menschen lügen im Heft und sagen, hahaha, wie toll hat das Spaß gemacht. Im Gegenteil, der Michael Hengst schreibt bei fast jedem Spiel drunter, ja, heute ist es nicht mehr so toll, wie es damals war. Ja, Michael, wissen wir, ist halt so, aber genau. Nein, nein. Und wir haben einige echt schöne Schwerpunkte auch drin, also auch unter den britischen Artikeln, die wir übersetzt haben. 25 Jahre Dreamcast fand ich einen richtig schönen Artikel, aber auch echt, also wirklich, ich bin echt zufrieden mit dem Heft. Ich finde es persönlich fast noch ein bisschen besser als das erste, das wir gemacht haben im Februar. Ich auch, ja. Und also es wird halt immer schwerer, das noch zu toppen, aber dann muss man halt zumindest versuchen, es ja wieder gut zu machen oder anders gut zu machen. Und was mir echt auch gut gefällt, ist diese Idee, wenn es auch nicht viele Seiten sind, so diese Retro-Szene, dass man da einfach so ein bisschen unbedingt, auch Lokalkolorit reinbringt. Und wie gesagt, ich fand diesen Besuch beim Daniel Amon fand ich richtig klasse. Also hat mir richtig Spaß gemacht. Da bin ich gerne für nach Bamberg, oder wie ist es aussprechen, die Einheimischen.
Bamberg, ja. Bamberg. Wolltest du eigentlich hier vorbeikommen, Jörg? Hast du nicht gemacht? Nicht
angerufen? Ich hatte doch extra gesagt, dass ich nicht da bin die Woche. Nicht, dass du mich am Bahnhof das nächste Mal.
Liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt Blut geleckt habt und das Heft vielleicht aus unerfindlichen Gründen noch nicht besitzt, dann schaut auf jeden Fall mal auf www.retro-gamer.de vorbei und schaut euch mal die Leseprobe an. Ich bin mir sicher, die wird euch anfixen und dann bekommt ihr da auch das Heft. Alternativ natürlich am Kiosk oder wenn ihr Geld sparen wollt und einen schicken Kunstdruck haben wollt, plus noch Spielevollversionen von Pizza Connection 1 und 2, dann
könnt ihr euch ein Abo. Und Hardy, der bei euch vorbeikommt und einen Tanz aufführt.
Das muss ich auf dem TikTok-Kanal dann mal machen. Jörg, da sprechen wir nochmal. Das planen wir jetzt mal durch für die 424, den Retro Gamer TikTok-Kanal. Das wird super.
Oh Gott.
Ich sage vielen lieben Dank für den Einblick. Jörg, es hat wieder Spaß gemacht und ich glaube, das machen wir dann beim nächsten Heft bestimmt auch wieder.
Von mir aus sehr gerne und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie nicht abgeschaltet haben. Bis bald.
Jetzt dürft ihr aber. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.